Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal traf es, ich möchte fast sagen, mit Glückseligkeit verbunden, Stefan Vogt. Und Stefan Vogt, ich sage das gefühlt jede Woche, aber es stimmt auch jede Woche, aber auch Stefan Vogt macht was ganz Fantastisches. Und zwar, er entwickelt, programmiert, macht, gestaltet, er schafft Text-Adventures, moderne Text-Adventures für alte Fans, für Fans der ersten Stunde dieses Genres, natürlich auch für die Neuen, die dürfen auch dazukommen, aber vor allem sind es die alten Fans, die sich darüber freuen, wenn Stefan Vogt mal wieder die 10 Finger auf die Tastatur legt und losschreibt. Für all jene, die gar keine Ahnung haben, Text-Adventures, es steckt ja schon im Namen drin, das sind diese Spiele, die man startet, am besten in den 80ern, und dann ploppt auf dem Bildschirm nicht viel mehr auf als nur ein schwarzer Bildschirm und eine Textzeile, wie zum Beispiel, du warst auf dem Gipfel des Berges, im Norden geht die Sonne auf, im Süden riechst du schon das Würstchen, wie es gebraten wird, im Westen vernimmst du ein Klagegeräusch und im Osten ist eine Wand. Was machst du? So, und dann kannst du reinschreiben, alles klar, ich würde gern nach Norden. Und dann sagt das Spiel, im Norden entdeckst du einen Abgrund. So, und so weiter und so fort. Klingt das nicht spannend? Also so oder so ähnlich funktionieren Text-Adventures. Es ist tatsächlich ein ganz faszinierendes Genre mit einer langen, langen Geschichte und eines, das es eigentlich, so war meine Wahrnehmung bisher, bis auf wenige, wenige Ausnahmen nie so richtig den Sprung in die Moderne geschafft hat, aus vielen Gründen, die man sicherlich irgendwo mal analysieren kann. Oh, ich werde euch zum Ende der Anmoderation auch verraten, wo man das analysieren kann. Aber die es auf jeden Fall heute nicht mehr allzu präsent ins Spielregal geschafft haben, außer im Spielregal von Stefan Vogt. Stefan Vogt hat vor ziemlich genau 10 Jahren im Jahr 2014 sich gedacht, nö, ich mache jetzt mal selbst ein Text-Adventure und guck einfach mal, was passiert, wenn ich das versuche. Und daraus entstand das Spiel Hibernated 1, das er veröffentlicht hat. Und dann passiert etwas Großartiges, denn eine kleine Welle, die immer größer wurde an Fans und Menschen, die über dieses Spiel stolperten, begannen Loblieder zu singen auf das Werk von Stefan Vogt. Und das nahm Stefan Vogt zum Anlass zu sagen, ach komm, dann mache ich einfach noch ein paar mehr Text-Adventures. Und daraus entstanden jetzt Spiele wie The Curse of Rabenstein oder The Ghosts of Blackwood Manor. Das sind die neuesten Spiele und die könnt ihr da draußen auch spielen. Und zwar, das ist das erste Großartige, wenn ihr wollt, gratis die Spiele, die Stefan Vogt gemacht hat in der Vergangenheit, die sind auf der Webseite itch.io, das ist da, wo ganz viele Indie-Entwicklerinnen und Entwickler ihre Spiele hochladen, gratis verfügbar. Ich verlinke das in der Folgenbeschreibung. Keine Sorge, das ist kein Scam, das ist keine Verarsche, das ist keine Falle. Das ist einfach nur ein Angebot. Und Stefan Vogt wird im Laufe der Folge, die hier auf euch wartet, auch erklären, warum er das so macht. Und jetzt kommt der nächste Knaller. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr diese Spiele auch käuflich erwerben. Also natürlich entweder, indem ihr bei itch.io einen Geldpreis eurer Wahl festsetzt, als Spende quasi, oder ihr kauft eine Boxed-Version, denn gemeinsam mit einem ganz fantastischen Herausgeber arbeitet Stefan Vogt zusammen und hat für jedes seiner Spiele Boxed-Versions erdacht und erfunden und produzieren lassen. Das sind wirklich wie früher die großen, großen Spielepackungen mit schönen Illustrationen in den Spielepackungen, sind Handbücher, Artbooks, Sticker, all dieser Kram, natürlich auch die Spielversion, und das schließlich führt mich zum nächsten Knaller. Stefan Vogts Spiele sind nicht nur spielbar auf modernen Konsolen, sondern auch auf dem ganzen alten Kram. C64 und so weiter. Also, ihr kennt euch da draußen besser aus als ich mit dem alten Kram. Jedenfalls, das geht. Das geht. Er macht es so, dass es funktioniert. Auch darüber sprechen wir in unserer Unterhaltung, die gleich folgen wird. Und das ist alles hochfaszinierend. Und es wird eigentlich im Grunde noch faszinierender, wenn man sich vor Augen hält, dass Stefan Vogt eigentlich gar nicht aus der Spielebranche kommt. Der macht was ganz anderes. Der ist Salesmensch in einer Branche, die gar nichts mit Spielen zu tun hat. Und auch darüber sprechen wir. Machen auch eine kleine Zeitreise zurück in die Zeit der Text-Adventures, als sie noch jung und frisch waren. Auch die Zeit hat Stefan Vogt mitbekommen, und dann, na klar, gucken wir auch in die Zukunft. Und apropos Zukunft, das ist der Teaser, den ich jetzt einlösen kann. Ich sage jetzt schon, man könnte mal analysieren, was aus diesen Text-Adventures damals so geworden ist, warum es da heute nur so wenige im Spielregal geben wird. Das wird mit Sicherheit auch ein Thema werden für ein weiteres Gespräch, das Stefan Vogt und ich bereits geplant haben. Nächste Woche, also wenn ihr diese Folge anhört, ist es Sonntag, Anfang August. Und wenn alles klappt, wird nächste Woche eine weitere Folge mit Stefan Vogt erscheinen, und zwar ein Postmortem, in dem wir uns mal eines seiner Text-Adventures so richtig zur Brust nehmen und das komplett durchanalysieren. Von der Entstehung über das Spiel selbst bis hin zu Dingen, die vielleicht nicht mehr reingepasst haben, und eben auch einem Gespräch über Text-Adventures selbst. Das wartet auf euch, wenn ihr OK Cool bei Steady unterstützt. Es ist eines der vielen Formate, über die sich Unterstützerinnen und Unterstützer jede Woche freuen dürfen, das Postmortem. Da lade ich regelmäßig Entwicklerinnen und Entwickler ein, um mit ihnen über ihre Spiele in der Retrospektive zu sprechen. Und Stefan Vogt wird in Zukunft einer dieser Menschen aus dieser Reihe sein. Und ihr da draußen könnt ihm zuhören, wenn ihr einen kleinen Fünfer mir rüberknallt. Das wäre ganz fantastisch. Denkt drüber nach. Da draußen warten noch einige andere tolle Formate auf euch. Diskussionsformate, Audioreportagen, Formate gemeinsam mit Rainer Siegel und Lea Irion, mit denen ich hier zusammenarbeite. Es ist einfach wunderschön. Ja. Apropos wunderschön, ich widme die letzten wenigen Worte der Anmoderation noch einem anderen Menschen, der auch nochmal in der Folge angesprochen wird, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Auf Stefan Vogt, den Gast heute, wurde ich erst und nur aufmerksam, weil der fantastische Spieleautor und Tausendsasser Falco Löffler in seinem Podcast Benutze Ohr mit Lautsprecher ihn auch schon zu Gast hatte, als es auch schon um Text Adventures ging. Ich habe das Gespräch gehört und mir gedacht, das ist ja fantastisch. Ich muss Stefan Vogt einladen. Und deswegen auch hier nochmal ein Dankeschön an Falco Löffler, einfach nur dafür, dass es ihn gibt. So, und nun würde ich sagen, liebe Leute, ab geht's mit dieser Folge.
Ich habe vielleicht noch eine Frage.
Gerne.
Und zwar, wie nerdig, ich meine, gut, das ergibt sich natürlich gleich auf Basis der Fragen, ja, aber wie nerdig soll ich sein? Also ich kann sehr nerdig sein, aber ja. Ich kann auch weniger nerdig sein und das Ganze eher, sage ich mal, von einer, von einer eher objektiven Perspektive betrachten, ne? Also was ist dir da für dein Format lieber?
Ne? Das ist eine spannende Frage. Das wurde ich jetzt in über 4 Jahren tatsächlich noch nie gefragt von dem Gast. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also, mein Bauchgefühl sagt Folgendes. Ich glaube, da draußen sind sehr viele interessierte Menschen, die entweder selbst berufstätig in der Spielebranche sind oder, das wäre dann wahrscheinlich das andere Ende des Spektrums, die sehr enthusiastisch oder zumindest ab und zu begeistert Videospiele spielen. Ich bin immer großer Fan davon, die Dinge so niedrigschwellig zu erzählen, dass viele Leute folgen können, aber gleichzeitig auch ein Sprenkel Fachwissen. Also, wenn du das hinkriegst, das wäre ganz fantastisch.
Ja, das war, ich meine, hatte ja jetzt schon ein bisschen reingehört, ne, um hier so ein Bild zu machen. Und ich dachte, genau das habe ich mir auch für dieses Format gedacht, ne? Weil, wie gesagt, ich kann wirklich sehr nerdy werden, ja, und in manchen Formaten ist das auch gewünscht, ne, da wird dann eine halbe Stunde über Infocom Z-Machine gesprochen, also quasi dieses Ding, mit dem ich die Spiele erstelle, und der Nachteil dabei ist ganz oft immer, dass das so essentielle Themen dann zu kurz kommen eigentlich, zum Beispiel, was macht meine Spiele, die ja erstmal gleich aussehen wie Spiele von damals. Was macht die heute aber trotzdem erfolgreicher? Weil es sind nämlich Spiele, die vom Konzept her etwas anders sind, ne? Weil sie den Zeitgeist von heute erfüllen. Ne?
Ja. Da freue ich mich aber auch schon richtig drauf, dann im Postmortem dem so richtig nachzugehen, wenn wir dann quasi den Schwerpunkt darauf legen. Ich glaube, ich würde die hier vor allem zuallererst, also dir und noch einer anderen Person Danke rüberschieben, weil sonst hätte ich, glaube ich, niemals von dir erfahren. Also einmal bin ich natürlich froh, dass es dich gibt, weil sonst wird das alles gar keinen Sinn ergeben hier. Mein Gott, das ist schon alles furchtbar. Und das Zweite ist, falls er zuhört, Falco Löffler. Ohne Falcos Podcast Benutze Ohr mit Lautsprecher hätte ich auch wahrscheinlich womöglich erst in Jahren von deiner Arbeit mitbekommen. Das wollte ich erstmal schon mal so rüberschieben. Ist das denn dir passiert, dass nach diesem Podcast noch viele weitere Menschen auf dich zugekommen sind, so wie ich, und gesagt haben, Mensch, also Stefan, fantastisch, was du machst.
Also ja, in der Tat, es verhält sich immer so ein bisschen gemischt. Es kommt drauf an, ob ich ein Podcast in englischer Sprache oder in deutscher Sprache mache. Ja. Meine Spiele sind ja Englisch, ne? Und leider ist es immer noch so, dass ich oft enttäuschenderweise feststelle, dass die Podcasts, die ich dann irgendwie mit einem internationalen Publikum mache, und international bin ich in der Tat auch viel bekannter als hier im deutschsprachigen Raum. Da ist es so, dass das immer nochmal einen anderen Impact hat, weil es irgendwie die Muttersprache ist oder ne, man kommt dann da gut mit klar. Aber jetzt, was den Podcast vom lieben Falco betrifft, den ich auch sehr genossen habe, da war es dann erstmal natürlich so, dass du auf mich zugekommen bist, was sehr schön war. Und was man auch immer sieht, es gibt ja verschiedene Kanäle, über die meine Spiele vertrieben werden. Vor allem auf itch.io sieht man das dann auch nochmal deutlich in den Downloadzahlen.
Cool.
Ja.
Also richtig
das
cool.
Ist schon gut.
Aber das ist ganz interessant, dass du das sagst. Bist du da mal in die Analyse gegangen und hast da einen Erklärungsansatz, warum dein Werk, sage ich mal, dein Portfolio im englischsprachigen Bereich bekannter zu sein scheint als im deutschsprachigen? Also eine Sache ist natürlich immer der Unterschied, was jede Art von Arbeit, glaube ich, betrifft. Grundsätzlich, der Markt ist natürlich größer und damit das Potenzial der Menschen, die hängen bleiben könnten. Aber ich kann mir vorstellen, da gibt's da bestimmt noch einen anderen Grund, oder?
Ja, also jein. Also ich glaube, ich muss sagen, ich habe damals mir eigentlich nicht so wirklich viele Gedanken gemacht über das Format, ob es Deutsch sein soll, ob es Englisch sein soll. Ich war zu der damaligen Zeit, war ich schon relativ stark auf Twitter unterwegs, habe hauptsächlich dort Retro-Themen behandelt, habe auch einige tausend Follower, wobei ich heute nicht mehr so aus bekannten Gründen, darauf will ich jetzt nicht eingehen, auf der Plattform aktiv bin, aber zu der Zeit war das so, das ging so 2014 eigentlich los mit meinem Wunsch, vielleicht selbst ein Spiel zu erstellen und hatte da schon mir ein großes Netzwerk an internationalen Retro-Fans aufgebaut, ne? Und das heißt also, ich bin ja im echten Leben ein Salesmensch, ne, und die adressierbare Zielgruppe, die war also schon durch mein Netzwerk da gewesen und irgendwie, ich hatte dann halt eben angefangen, mein erstes Spiel Hibernated in Englisch zu schreiben und das ging dann relativ schnell sehr viral, aber es war halt eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die dazu geführt haben. Zum einen, der Zeitpunkt war richtig. Zu der Zeit gab es viele Spiele, die für Retro-Systeme publiziert wurden. Und was meine Spiele ja gemein haben, die kannst du heute auf einem modernen Rechner spielen. Mhm. Ne? Die kannst du aber genauso gut auch auf einem Commodore 64 spielen oder auf einem Amiga, ne? Oder auf einem DOS-Rechner. Ne? Also das ist eigentlich ganz dir überlassen, was dein liebster Traum ist, ja, den du noch irgendwo im Herzen trägst, ne, und dann lädst du das Spiel da drauf, das geht also und gerade in der Retro-Szene, also in der Commodore-Szene war es dann zu dem Zeitpunkt so, dass unheimlich viele Spiele rausgekommen sind, die alle so ein bisschen gleich waren, also entweder es war ein Jump'n'Run oder es war irgendwie so ein Spiel, wo du dann mit einem Raumschiff, so wie R-Type oder so, wo du dann mit einem Raumschiff quasi rumgeballert hast. Ne? Aber dieses Text-Adventure, das war zu der Zeit, ich will nicht sagen ganz tot, aber schon relativ tot. Und ich hab's dann, nachdem das Spiel dann fertig war und ich es dann meinem bestehenden Netzwerk vorgestellt hatte, hat das relativ schnell eine Dynamik entwickelt, die ich nicht absehen konnte. Also zum Beispiel war es so, es gibt ja dann die Zap 64, das ist eine Zeitschrift, die damals schon in den 80ern und in den 90ern in UK publiziert wurde und die wurde dann in der Zeit hat die gerade gestartet, die wurde wieder neu aufgelegt und gibt's heute auch wieder als Printmagazin, also ganz lustig. Und die hatten das Spiel getestet und haben dem eine extrem hohe Bewertung gegeben. Das war einer der Gründe und ein anderer Grund war, ein großer Fan von dem Spiel ist Christian Simpson, der ist eigentlich Schauspieler in Hollywood, hat also auch in vielen großen Produktionen mitgespielt, wie ich sag mal, er hat eine wiederkehrende Rolle in True Blood gehabt, der hat bei Harry Potter und der Feuerkelch mitgespielt. Ja. Der war der hat bei Star Wars Episode One mitgespielt. Also der ist natürlich nicht Hauptrollen, aber der ist schon bekannt. Und was der auch halt macht, oder was sein Hauptbrot ist, es gibt ja, also Filme können ja auch für Menschen, die zum Beispiel eine Einschränkung ihrer Sehfähigkeiten haben, da gibt's ja auch eine Möglichkeit, das ist dann so, dass der Teil, den du gerade nicht auf dem Bildschirm sehen kannst, der wird dann erzählt. Ja, und ganz oft in diesen wirklich richtig krassen Hollywood-Produktionen ist das dieser Christian Simpson, der dann mit seiner zuckersüßen Stimme dem Ganzen ein Narrativ gibt. Und mal nur so, dass du verstehst, was der alles schon gemacht hat. Also ich weiß zum Beispiel, der hatte mir mal ein Foto geschickt vom da war er gerade auf dem Set von Avengers Endgame. Und da hat er auch tatsächlich den Narrativ dieses Films entsprechend gemacht, ne? Also ganz klasse. Und der hat halt einen Retro-Kanal auf YouTube. Dieser Retro-Kanal heißt Perifractics Retro Recipes. Und das das macht er eigentlich nur so aus Spaß, ne? Ja, bring me back to my childhood, ne? Und hat aber da ein paar hunderttausend Follower. Und jetzt musst du dir vorstellen, der fand die Story von meinem ersten Spiel so gut, dass er gesagt hat, das möchte ich als ASMR auf meinem Channel publizieren. Und dann hat der mit seiner millionenschweren Stimme quasi mein Spiel vertont und hat das auf YouTube gestellt. Und dann ging das natürlich
krass
wie eine Rakete nach oben. Ne? Also so hat krass das gestartet. Krass.
Du hast da was ganz Spannendes gesagt. Da würde ich mal gerne mit dir kurz in die Zeitreisemaschine treten. Und zwar hast du gesagt 2014. Da hast du für dich den Entschluss gefasst zu sagen, komm, ich mach jetzt mal so ein Text-Adventure.
Ja.
Wo sind wir denn da in deinem Leben, dass es zu diesem Entschluss kam? Also sowohl beruflich als auch als Mensch. Was du erzählen möchtest, das würde mich mal interessieren, dass wir da mal so ein bisschen den Fuß in die Tür deiner Biografie bekommen.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich eine Frage, die mir noch nie gestellt worden ist. Sehr spannend.
Siehst wirklich? Das hätte ich nie gedacht.
Ein weiteres Kriterium, warum es sehr sinnvoll war, heute hier mit dir zu sitzen und und darüber zu sprechen. Also 2014 war für mich ein Jahr, wo sich viel verändert hatte. Ich wir waren 2012 nach Berlin gezogen. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland. Und ich war da gerade an einer Schwelle, wo ich sagen kann, alles in meinem Leben ist in eine Richtung gegangen, die mir gefällt. Und ich weiß, das ist ein Luxusgut, weil leider kann man das ja nicht immer beeinflussen. Ne? Aber das war zu der Zeit gerade so gewesen. Ich habe 2014 auch meine erste größere Management-Rolle bekommen und war auch an einem Punkt, ich will jetzt nicht sagen, wo man auf die Midlife-Crisis zugeht, das ist vielleicht ein bisschen zu extrem, aber zumindest an einem Punkt, wo man nochmal so ein bisschen melancholisch an seine Kindheit zurückdenkt und an die Jugend und an die schöne Zeit, die man erlebt hat. Und bei mir lösen die alten 8- und 16-Bit-Computer, also in meiner Kindheit war es der Commodore 64 und der Amiga, die lösen halt noch so ein paar schöne Erinnerungen aus. Ne? Und dann dachte ich, Mensch, das wäre doch eigentlich ganz witzig, wenn ich irgendwie nochmal zu diesen Maschinen zurückkehre und dann eben ein Spiel in einem Format entwickle, was man auch zu dem Zeitpunkt damals in den 80, Ende der 80er oder frühen 90ern auch auf diesen Systemen gefunden hätte.
Das heißt, da schwingt mit, dass du dieses Genre auch, ich sag mal, als Kind begeistert gespielt hast als Jugendlicher? Weil auch das ist so eine Frage, ne? Text Adventures in der Welt, in der ich sozialisiert wurde mit Spielen. Also, ich bin Jahrgang 89. Bei mir war das dominierende Genre, sage ich mal, meiner Kindheit Point-and-Click-Adventures. Also, wenn man so will, die grafische eine Evolutionsstufe weiter. Ja. Und das ist bis heute, hat einen ganz güldenen Platz in meinem Herzen eingenommen. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal an, bei dir waren es dann wohl die Text Adventures.
Naja, eigentlich war es so ein Mix. Ich muss sagen, lustigerweise, wer noch älter ist als ich, ja, das gibt's. Ne? Also ich werde jetzt im September 47.
Ja.
Das heißt, so in der Retro-Szene bin ich, also in der 8-16-Bit-Szene bin ich eher noch einer von den Jüngeren. Aber
ja, Jungspund, naja.
Genau, aber ich sag mal, wenn du so Mitte 50 bist oder so, dann bist du, glaube ich, erst mit Text-Adventures groß geworden und bist dann quasi mit der Evolution der Computer dann zu Point and Click und dann halt später auch zu anderen Spielen gekommen. Und bei mir war es eigentlich ironischerweise genau umgekehrt. Also ich habe angefangen auf dem Commodore 64 mit Point and Click, mit Manic Manson. Das war eigentlich mein Einstieg in die Adventure-Welt. Und ich fand es unheimlich faszinierend, dass so ein Spiel halt nicht nur irgendwie, ich sage hier so wie Barbarian, irgendwie ist Köpfe abschlagen und ne oder irgendwas wegballern, ne, sondern dass das eine komplette Geschichte erzählen kann, ne. Das war für mich damals ein richtiger Augenöffner und hab dann gestartet mit Point and Click auf dem Commodore 64. Manic Manson und dann Zack McCracken, das weiß ich noch, das hatten meine Eltern mir damals gekauft, weil ich gute Schulnoten hatte und hab dann auch, ich glaube 89 glaube ich, habe ich dann Amiga bekommen und lustigerweise da auch dann noch eine ganze Weile Point and Click gespielt. Und weil das Ding mit den Text-Adventures ist, also es gibt ja unglaublich schlechte Text-Adventures und es gibt unglaublich gute Text-Adventures. Die für mich besten Text-Adventures sind halt die von Infocom. Die sind ja wirklich hochgradig gut geschrieben, wie ein interaktiver Roman, in den man versinken kann, das ist wirklich beeindruckend, was die als Autoren damals erschaffen haben. Und da gibt's ja dann sehr ikonische Spiele und auch teilweise wirklich bekannte Autoren haben die ja unterstützt, wie zum Beispiel Douglas Adams mit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das ist ja ein Spiel, was Douglas Adams, also ich meine, klar, die Romane kennt jeder, aber es gibt dazu ja auch eben dieses Spiel von Infocom und das ist nicht so, dass die dann irgendwie eine Lizenz gekauft haben und dann Teile irgendwie aus den Romanen da zusammengewurstet haben für dieses Spiel. Nein, Douglas Adams hat diesen Content wirklich für dieses Spiel geschrieben, ne? Und das ist also wirklich faszinierend, aber ich musste eine gewisse Reife haben, um überhaupt das Ganze zu verstehen und genießen zu können. Sprich, ich habe eigentlich erst mit meinen späten Amiga-Jahren nach den Point-and-Clicks zu den Text-Adventures gefunden, um deine Frage
zu stellen. Das ist ja spannend. Zu diesem Erweckungsmoment mit den Point-and-Clicks und der Erkenntnis, ne, dass hier auch mal Geschichten erzählt werden in dem Medium. Ist es denn auch so gewesen, dass du damals dann schon ein, also ich sag mal, literaturbegeisterter Mensch warst? Oder war es wirklich das Spiel dann, das dich dahin geführt hat?
Nee, also ich hab immer schon gerne gelesen, auch als Jugendlicher. Teilweise, man würde heute vielleicht aus meiner Sicht nicht gerechterweise sagen, teilweise auch sehr flache Dinge, ne? Also ich bin ein bekennender Fan von Perry Rhodan.
Ja.
Ich glaube, meinen ersten Perry Rhodan habe ich so mit 11 oder so gelesen. Da war ich bei einem guten Freund und dem sein Vater, der hatte das irgendwie seit den 60ern gelesen und er hatte mir dann immer Perry Rhodan Hefte ausgeliehen, ne? Und ich lese es auch heute noch. Ich bin jede Woche dabei. Die Serie hat sich wirklich toll weiterentwickelt, ist also nicht stehen geblieben. Und genau, also ich habe immer schon gerne gelesen und von daher war dieser Schritt eben von einer klassischen Geschichte, die in einem Buch in einem Printformat ist, dann zu der Geschichte interaktiv auf dem Bildschirm, der war für mich dann nicht mehr so groß.
Ja. Was ich mich frage beim Zuhören, spielten damals oder irgendwann mal diese sogenannten Choose Your Own Adventure Bücher eine Rolle in deinem Leben? Ist das was, weil das ist ja spannenderweise im Grunde die Brücke zwischen Buch und Text Adventure. Für all da draußen die Leute, die das jetzt womöglich nicht kennen sollten, das sind also Bücher, so kleinere Geschichten oft, und in dieser Geschichte wird man dann zu einer Entscheidungssituation als Leser oder Leserin geführt und dann heißt es so, keine Ahnung, und dann kam die Polizei und dann blättere auf Seite 12, wenn du aus dem Fenster springen willst, und blättere auf Seite 72, wenn du zur Axt greifen und dich verteidigen willst. Und dann blätterst du da so hin, dann liest du durch, wie es weitergeht und bist unzufrieden und blätterst zu anderen Optionen. Das sind die Choose Your Own Adventure Bücher. Hast du die damals auch gelesen?
Ja, also ich muss mich jetzt outen. Die kenne ich erst seit ein paar Jahren.
Nein, aber das ist ja großartig, was du nachholen kannst. Unglaublich.
Ich weiß. Es ist lustigerweise so, es gibt mittlerweile auch, es gibt ja diverse, auch für moderne Systeme, gibt ja diverse moderne Adventure-Engines, die dann, wo du halt eben genau nach diesem Prinzip vorgehst und dann vor ein Choice gestellt wirst und also Choice-Based Fiction sagt man auch dazu heute in der modernen Adventure-Szene. Und da ist es also so, da gibt's mittlerweile auch einen Trend, dass einige dieser alten Klassiker, dieser Hefte, die du da erwähnt hast, dann auch eben auf dieses neue Format auf den Computer portiert werden. Und dadurch bin ich damit in Berührung gekommen. Ich kannte es vorher gar nicht. Also das Asche über mein Haupt.
Ja, aber völlig abgefahren. Ich habe das auch völlig aus dem Blick verloren. Als Kind habe ich das gelesen von der Gänsehautreihe. Das ist so ein, das ist, da gab es auch eine super RTL-Serie oder was dazu, so Gruselgeschichten. Schon durchaus ein bisschen spooky, aber schon eher für Kinder und Jugendliche gemacht. Und da gab es auch diese Choose Your Own Adventure Bücher. Und jetzt gerade, während wir sprechen, bin ich nochmal beim Visualisieren, während ich drüber spreche, gestolpert über das Werk von R.A. Montgomery, so heißt der. Und das ist einer der vielen, vielen Autoren, die da sehr umtriebig waren in diesem Genre. Ja. Und der hat auch so, wenn ich das hier richtig überblicke, auch völlig abgefahrene, ich möchte fast sagen, im besten Sinne Trash-Geschichten in dieses Format gekloppt. Hier zum Beispiel ist kurz davor, in meinen Warenkorb zu landen, Gefangen auf dem Planeten der Ameisen. Klingt fantastisch. Also, mit 27 Enten, die versprochen werden. Also es ist toll.
Das ist ja wirklich klasse. Ja, das klingt in der Tat wie ein Choice-basierter B-Movie. Ne? Wie soll ich sagen, ne? Also ich kann dir nur mal empfehlen, wenn du mal etwas Zeit hast, ne, dann gibst du mal bei deinem Freund Google oder der Suchmaschine deiner Wahl, ne, wir möchten uns ja nicht auf eine beschränken, gibst du mal ein Choice-Based Fiction. Und das wird für dich ein Rabbit Hole sein, das kann ich dir jetzt schon sagen, aber da gibt's so viele tolle Spiele, die in diesem Format publiziert werden. Das sind dann meistens Indie-Autoren, so wie ich das auch bin, ne? Ja. Aber von einer unheimlich tollen Qualität.
Ja, noch eine Sache, die mich sehr interessiert, um das mal so ein bisschen abzustecken, ist es denn jetzt so heute, wenn du mal die Zeit findest, dann zu spielen, ich nehme an, wie bei uns allen auch, ist Zeit ein kostbares Gut in deinem Leben, ist es dann so, dass es dann nach wie vor allem Text-Adventures sind, die laufen, oder bist du auch, sag ich mal, offen für die anderen Genres dieses Mediums?
Ja, also lustigerweise, ich habe tatsächlich ein großes Problem, was Text-Adventures betrifft. Und das Problem ist, dass es neben mir nicht viele andere Autoren gibt, die so in dem Format, wie ich mir das wünschen würde,
ja,
ein Text-Adventure schreiben. Meistens sind das dann sehr einfache Adventures, die dann eher so die Idee von Scott Adams aufgreifen, ne, wo also gar kein großer Narrativ mit einhergeht, sondern du hast halt wirklich nur Objekte und eine maximal einen Satz für eine Raumbeschreibung und dann geht's eigentlich nur darum, dieses Puzzlefest irgendwie zu lösen. Das sieht man sehr häufig. Aber so diese richtige Interactive Fiction, wie man ja sagt, gibt's neben mir nur wenige Autoren, die das sehr ambitioniert machen. Mir fällt eigentlich nur einer ein. Und wenn ihr den nicht kennt, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das ist Marco Innocenti. Ist ein Autor aus Italien und der schreibt wirklich hochgradig tolle Adventures. Und ja, immer wenn er eins herausbringt, dann spiele ich das auch gerne. Ich würde mehr spielen, aber der Mangel am Markt erlaubt's mir nicht. Ne? Ja. Point and Click bin ich immer noch ein großer Fan. Ich habe auch das letzte Monkey Island habe ich quasi aufgesogen. Oh. Ja, das an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Ron Gilbert, dass er es tatsächlich geschafft hat, nochmal die Geschichte von Monkey fortzuführen.
Er wird sich so freuen. Er sitzt jetzt gerade da, hört die auch cool Folge und denkt sich, ach toll, endlich mal ein Shoutout.
Ja. Genau, und ansonsten muss ich sagen, zieht's mich doch recht stark zu Open-World-Spielen.
Ja, ach ja.
Mhm. Ja, also lustigerweise, also für mich das beste Spiel, was jemals geschrieben wurde, ist Witcher 3. Mhm. Ne? Das habe ich, glaube ich, dreimal durchgespielt und ich kann eigentlich nicht genug meine Liebe für dieses Spiel ausdrücken.
Ja. Bevor wir jetzt gleich wieder zu den Text-Adventures zurückkehren und auch deiner jetzigen Arbeit daran, mal ganz kurz, weil das die ganze Zeit immer über allem so ein bisschen schwebt und ich da auch neugierig bin, je nachdem, wie viel du davon erzählen willst. Du hast jetzt immer mal wieder durchblicken lassen, du arbeitest eigentlich, sag ich mal, in einem ordentlichen Tagesjob ganz woanders, nämlich im Sales-Bereich. Ja. Kannst du das mal so ein bisschen, wenn du magst, aufdröseln? Also in welcher Branche bist du da unterwegs? Ich nehme einfach mal an, das hat nichts mit Spielen zu tun.
Das hat überhaupt gar nichts mit Spielen zu tun. Das hat höchstens noch was mit Technologie zu tun, genau. Ja. Ich bin jetzt über 20 Jahre in der Logistik.
Ja.
Hab da ganz klassisch gestartet in Operations bei einem letzten Meile Carrier, nicht DHL, aber so viel zur Auswahl gibt's in Deutschland ja nicht. Ne?
Mhm.
Dann kann man sich das denken. War da nach einigen Jahren dann eben in Sales gewechselt und habe mich selber eigentlich nie in Sales gesehen, weil ich auch als Tech-Operations-Person da eingestiegen bin. Das heißt, ich habe quasi in Operations Prozesse optimiert für eben die Mitarbeiter in Operations mit Software und mit Softwarelösungen und hatte dann aber das Angebot eben in Sales und ich habe mich in Sales zu wechseln und ich habe mich da nie gesehen. Dachte, das ist eine echt komische Idee, wieso kommen die da auf mich, ne? Und das hatte dann aber erstaunlich gut funktioniert. Offensichtlich hatten die zu Recht was in mir gesehen, was ich selber nicht mir bewusst war. Und genau, hab da dann Karriere gemacht entsprechend und bin dann in den letzten Jahren mehr und mehr in sogenannte Log-Tech-Rollen geschlüpft. Das heißt, das sind dann Tech-Companies, die also mit Tech die Logistik entsprechend unterstützen. Mhm. Ne? Und aktuell arbeite ich als Head of Sales und Customer Success bei Sensos. Das ist eine Tochter von Sony.
Gab es jemals einen Moment in deinem Leben, an dem du dir dachtest, okay, ich glaube, ich gehe all in Spieleentwicklung. Ich glaube, ich mache das. Ob es jetzt damals war aus der Leidenschaft zum Medium oder jetzt dann, ich weiß nicht so, in den ersten Jahren dann und als das erste Text-Adventure so Wellen geschlagen hat, dass du gedacht hast, fuck it, ich mach's einfach.
Ja, nein.
Also, sehr gut, warum?
Das Ding ist, ich sag mal, das, was ich so publiziere, das spricht eine bestimmte Zielgruppe an. Das ist nicht auf jeden Menschen anwendbar heute, ne? Das heißt, du schränkst deine adressierbare Userbase natürlich eben durch das Format schon ein. Und ich sag mal, viele jüngeren Generationen, denen muss man dann auch erstmal erklären, was ein Text-Adventure ist. Und wenn sie es dann selber mal versuchen wollen, dann laden sie sich wahrscheinlich irgendeins aus dem Internet, was halt wirklich grottenschlecht ist, und blicken nie wieder zurück, ja. Genau, aber ich habe im Endeffekt nie drüber nachgedacht. Ich finde es eigentlich, ne, abgesehen davon, dass mein Job, also ich mache meinen Job gut und ich mache meinen Job gerne, ne, und der bringt auch so viel Geld rein, dass man sich um nichts Gedanken machen muss. Und da ist die Spieleszene nicht unbedingt für mich so interessant, dass ich sagen würde, hey, ich mache einen kompletten Reboot und versuche da jetzt mal mein Glück, auch wenn es ein reizvoller Gedanke ist. Übrigens, ich bin ja auch schon viele, viele Jahre Musiker, und ich stand mal vor einer ähnlichen Entscheidung mit einer Band, in der ich gespielt hatte. Und zwar hatte die Band dann nach einigen Jahren einen Plattenvertrag bekommen, und dann ging es darum, dass es hieß, so, jetzt tourt ihr mal 3 Monate in Europa und danach nochmal 2 Monate in den USA. Und da musste ich dann in mich gehen und überlegen, möchte ich diesen Schritt gehen? Ne, weil das könnte ich ja dann mit dem Job nicht mehr vereinbaren, sondern dann müsste man für dieses Ideal Musiker leben, ne, müsste wahrscheinlich aber auch auf viele Annehmlichkeiten verzichten, ne, weil, machen wir uns nichts vor, nicht jeder verkauft so viele Records wie Metallica, ne, und kann sich 30 Millionen Dollar Villas leisten. Also und da stand ich eben auch vor dieser Entscheidung, und da muss ich sagen, da habe ich mich sogar dann auch bewusst dagegen entschieden, habe gesagt, Leute, bis hierhin war es schön, ich wünsche euch viel Glück, aber ich bin dann raus, weil den Schritt möchte ich nicht gehen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich mache.
Ja, spannend. Dann können wir von hier aus wieder zurückkehren zum Zeitpunkt 2014. Jetzt verstehe ich nämlich auch, warum da die Text Adventures quasi ins Leben zurückkamen, als Idee kommen, so, was mache ich jetzt mal. Dieser Moment da, ne, als du dann angefangen hast, drüber nachzudenken, über das Spiel, was dann später Hibernated 1 werden sollte, ist das... Also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dich zurückerinnert an die großen Lieblinge aus deiner Jugend oder als du diese Spiele eben kennengelernt hast? Ja. Oder hast du dir gedacht, nö, ich mache jetzt was ganz Eigenes. Ich setze meine eigene Duftnote, es hat nichts mit Nostalgie zu tun, sondern ich gucke einfach mal, was mir so einfällt. Wie bist du da rangegangen?
Ja, also ja, das ist eine sehr gute Frage. Und in der Tat habe ich versucht, nicht unbedingt das zu machen, was man damals gemacht hat, weil man muss verstehen, die Welt war damals ein anderer Ort. Ne? Menschen hatten unheimlich viel Zeit, auch mal Wochen sich mit einem einzigen Text-Adventure zu beschäftigen. Das waren teilweise echt fiese Brocken mit harten Rätseln, wo du also auch wirklich wochenlang Hirnschmalz investieren musstest, um da dann irgendwie die Hälfte zu schaffen. Und mein Konzept für das Wiederaufleben des Genres war eigentlich eher, dass ich so den Steve Jobs gemacht habe. Das heißt, ich habe geschaut, was war damals gut, was war schlecht und wie kann ich das adaptieren auf den Zeitgeist und die Bedürfnisse des modernen Spielers. Ja, weil es macht keinen Sinn, wenn ich so ein fieses Teil schreibe wie in den 80ern, aber dann keiner es irgendwie spielen möchte, weil es sich ja doch einiges in der Erwartungshaltung des Spielers verändert hat. Also ich möchte zum Beispiel einen Schwierigkeitsgrad haben, der natürlich eine gewisse Challenge darstellt, der aber nicht so fies ist, dass ich frustriert bin. Ich möchte nicht, wenn ich irgendwas Falsches eintippe, sterben. Ich möchte zu jeder Zeit speichern können, so dass ich das Spiel in Appetithäppchen konsumieren kann, die für mich angenehm sind und die für mein Leben angenehm sind. Also will damit sagen, da ist viel mit dem modernen Spieler in Mind eingeflossen. Man sollte meinen, dass in der Retro-Szene jeder noch weiß, wie es damals war, und das ist auch so, aber du musst dir meine Spiele vorstellen wie eine sehr idealisierte und romantische Variante von einem damaligen Spiel, ne? Und man darf nicht vergessen, selbst wenn ich damals in den 80ern oder in den 90ern Text-Adventures gespielt habe und man da noch gute Erinnerungen dran hat, wenn man heute da zu dem ein oder anderen Spiel zurückkehrt, dann stellt man fest, oh, ist alles doch ein bisschen schrecklich, ja. Ganz einfach, weil du natürlich auch im Laufe der Zeit dich als Mensch weiterentwickelt hast und die moderne Spielkultur und die Art, wie moderne Spiele konstruiert werden, dich auch geprägt haben. Ob du das jetzt bewusst wahrnimmst oder das in deinem Unterbewusstsein verankert ist. Aber genau, also das Konzept war eigentlich eine idealisierte Variante eines Spiels zu publizieren, die sich eher auf das Erleben einer Story fokussiert und weniger auf den Frust, den man damals hatte.
Ja. Das ist ganz spannend, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Du hast ja eben schon gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist die eine Sache, ne, wo du gesagt hast, das passen wir mal schön an die Wünsche und an die Bedingungen von dem modernen Publikum. Die Sache mit der Geschichte, die weiter im Vordergrund steht, auch. Was gibt's denn da noch? Was hast du denn da noch so in der Analyse identifiziert, wo du gesagt hast, so, boah, also ist schon okay, wenn wir das heute nicht nochmal so machen.
Ja, also ich sag mal, das klassische Beispiel von einem schlecht gemachten Adventure von damals ist, du schreibst dann zum Beispiel, gehe nach Norden, ja, und dann schreibt der Computer dir zurück, okay, ich gehe nach Norden.
Entschuldigung, das weiß ich nicht.
Oh, jetzt ist meine Alexa hier aktiv geworden.
Nein, wirklich?
Ja. Ja,
großartig.
Ich hab's wie jeder gute Star Trek Fan natürlich auf das Wort mit dem C getriggert. Ne?
Oh nein.
Naja.
Sehr gut.
Genau, aber der schreibt dir dann zurück, ja, du gehst nach Norden, stolperst über einen Stein und brichst dir dein Genick, Game over.
Ja.
Ne? Das sind so Experiences, die willst du heute nicht mehr. Also in meinen Spielen kannst du nicht sterben.
Ja.
Ne? Bei meinem letzten Spiel habe ich ein bisschen ein anderes Konzept angewandt. Also bei Hibernated, da gibt's eine Möglichkeit, im ganzen Spiel zu sterben, eine einzige. Die ist aber sehr offensichtlich. Und wer da stirbt, das sage ich jetzt mal so ganz fies, der hat's auch nicht anders verdient, ja?
Ja, ja.
Aber in den Spielen, die danach gefolgt sind, konntest du gar nicht mehr sterben. Und bei The Ghosts of Blackwood Manor, also dem letzten Spiel, was ich jetzt herausgebracht hatte, ist es sogar so, dass du durch die Entscheidungen, die du im Spiel triffst, kannst du eines von drei verschiedenen Enden triggern. Ne? Aber auch da, sterben ist ein No-Go. Also das ist etwas, was ich nicht gut finde. Und na, dann halt auch eben dass ich es mir häppchenweise konsumieren kann. Sprich, ich kann zu jeder Zeit speichern. Ein Ding, was man heute als selbstverständlich sieht, das war damals aber nicht immer selbstverständlich. Gut, bei den Infocom-Spielen ging's, ne, weil die ja auch sehr umfangreich waren, aber bei vielen anderen Adventures, Text-Adventures, ging das nicht. Ne? Und wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, um 10 noch vor deinem Commodore 64 gesessen hast und die Mutter gerufen hat, so, jetzt hier Licht aus, morgen ist Schule, und du hast den Rechner ausgemacht, dann musstest du morgen alles noch von neu eintippen. Ne?
Ja,
und
ja.
Genau, das ist so ein Punkt. Und ich sag mal, insgesamt, damals waren Text-Adventures, vor allem die von Infocom, die waren teilweise sehr monumental und umfangreich, und ich versuche das ein bisschen zu reduzieren, also dass es nicht gerade so lange ist, so der, mein Messwert ist so, dass wenn du gut bist in Adventures, dann solltest du in 3 oder 4 Stunden an einem schönen, kalten Winterabend vor deinem Computer, an einem Samstag mit einem Bierchen oder so, solltest du in der Lage sein, das komplett durchzuspielen.
Ja. Schön. Ich habe vor langer Zeit mal für einen ganz anderen Podcast mich mal reinbegeben in die Welt der Text Adventures. Bitte nicht fragen, welche ich da angespielt habe. Es waren auf jeden Fall welche. Und darauf will ich so ein bisschen hinaus mit der Frage, die komplett, ich möchte fast sagen, ganz klassisch ohne Bilder und Illustrationen ausgekommen sind. Es war wirklich, du startest das Spiel, du hast nur im Grunde eine Kurzbeschreibung von dem Raum, in dem du bist, und dann legst du los. Schreibst du rein, links, rechts, oben, unten, Norden, Westen und so weiter. Mhm. Und dann entsteht um dich herum, und das fand ich persönlich so magisch, eine richtige Welt. Also ich habe sowieso auch viel Fantasie, die ich auch gern beim Lesen von klassischer Literatur gern nutze, aber beim Text-Adventure auch. Da muss einfach nur stehen, ohne Witz, du befindest dich in einer Höhle, durch den Höhleneingang scheint die untergehende Sonne. Bäm! Da habe ich schon Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ja. Da denke ich mir schon, mega geil. Ja. Kann ich mir vorstellen, los geht's. Aber es gibt ja auch Text-Adventures, und ich habe gesehen, in deinem Oeuvre, in deinem Werk, gibt es auch Spieler, die durchaus auch recht prominent mit Bildern arbeiten, die eben Illustrationen als Unterstützung von den Geschichten nutzen. Da würde mich mal interessieren in Bezug auf Bilder, wie siehst du das? Also ist das für dich eine Unterstützung deiner Geschichten? Verzichtest du am allerliebsten darauf und machst das nur für die moderne Zielgruppe? Also wie denkst du darüber?
Es gibt tatsächlich ein Spiel in meinem Oeuvre, was auch Bilder hat. Das ist The Curse of Rabenstein. Da kann ich gleich was zu sagen. Vielleicht noch kurz zuvor, wie ich grundsätzlich darüber denke, und da zitiere ich gerne die Werbung, diese ikonische Werbung, die Infocom damals mal in den 80ern in einem, ich glaube Mitte der 80er ging das los, wo es dann so ein Mixtext-Grafik-Adventures gab. Es gab dann ein Bild oben und unten dann den Text dazu, und die hatten dann mit einem großen Advertisement darauf reagiert, ich glaube sogar in der New York Times, und da haben sie dann geschrieben, da hast du dann quasi ein Gehirn gesehen, ja, also so ein Mensch mit einem Gehirn, und da stand dann da oben drüber, you can stick your graphics where the sun doesn't shine, you know. Und haben dann, also Mark Plank, einer der Gründer von Infocom, hat dann auch später gesagt, dass sie der Auffassung sind, dass dein Geist, also the mind, paints the best pictures. Ne? Mhm. Und das finde ich auch persönlich. Rabenstein ist eigentlich aus einem ganz anderen Grund entstanden. Und zwar habe ich zusammen mit Tim Gilberts, das ist so ein ikonische Größe damals in den 80ern in der Spieleszene in UK gewesen. Der hatte ein Adventure-System herausgebracht, das hieß The Quill. Damit konnten auch Normalsterbliche, die nicht programmieren konnten wirklich sehr gute Adventures erstellen. Ja, und das war ein großer Erfolg, und Tim Gilberts mit seiner Firma war sehr bekannt in der UK, und der hatte nochmal einen Successor zu diesem System gemacht, das wurde aber nur als Inhouse-Lösung für eine spanische Firma verkauft, und dieses System war quasi lost in time, das gab's nie irgendwo zu kaufen, niemand hat eine Kopie gehabt, und ich hatte mich mit Tim angefreundet vor einigen Jahren, und dann hatten wir die lustige Idee, dieses, weil er hatte noch diese alten Disketten, die lustige Idee, dieses System nochmal aufzupolieren und zu debuggen und dann halt eben der Retro-Community zu schenken. Und im Zuge dieser Retro-Archäologie und im Zuge, dass wir dieses System, das heißt DAAD, D-A-A-D, dass wir dieses System wiederhergestellt haben, hatte Tim so aus Witz eigentlich zu mir gesagt, Mensch, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Beispiel-Adventure, damit jeder versteht, wie man mit dem System arbeiten kann. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich mache eins. Und so ist Rabenstein entstanden. Ne? Also das war eigentlich ein One-Off, der nie von mir geplant war.
Kannst du mal, weil du erzählst das so, als wäre das so ein Ding, so ja, jetzt ist der Sonntagnachmittag, du mach ich dir das fertig, kein Problem. Kannst du mal so, jetzt, wenn wir beim Rabenstein mal bleiben, ja, so ganz grob, wirklich ganz grob mal sagen, wie viel Arbeitszeit steckt da eigentlich drin? Also vom Schreiben der Geschichte bis hin zu, alles klar, ab geht's, ihr könnt es euch ja runterladen.
Also wenn wir jetzt diesen Retro-Archäologie-Teil, wenn wir den mal jetzt außen vor lassen, ja, weil das war auch nochmal ein halbes Jahr, dann denke ich, ich habe bestimmt gute 10 Monate an Rabenstein gearbeitet. Wobei, und jetzt kommt das Lustige, also der Draft, die Geschichte, und bei mir entstehen Adventures immer erst auf dem Papier, bevor auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben ist. Und was auch Sinn macht, das machen selbst moderne Entwicklungsstudios noch genau so heute, ne? Es gibt immer erst ein Konzept und ein Draft für eine Geschichte, und damit man den Player Progress und die Experience durchs Spiel verstehen kann. Und so mache ich das auch. Und dieser Draft bis hin zu dem Parser-Teil, also das, was das Spiel gemacht hat ohne diese Grafiken, hat vielleicht 2 Monate gedauert, ne? Und dann die restlichen 8 Monate habe ich dann eben diese Pixel-Grafiken für die unterschiedlichen Systeme gemacht, weil du darfst nicht vergessen, Rabenstein kam ja für C64, für Amiga, für MS-DOS, für Atari ST, für den MSX-Computer, für den Commodore Plus 4, irgendwie, ich habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen, es kam auf jeden Fall irgendwie für 8 Systeme, und jedes dieser Systeme hat aber ein anderes Grafikformat. Das heißt, ich kann hier einfach, so wie ich heute, Copy-Paste PNG reinklatschen und ich bin fertig. Nein, ich muss das, Schneider CPC habe ich vergessen. Und ich muss das ja in dem Format machen, in dem dieser Computer das auch versteht. Und der Interpreter des Spiels muss das natürlich dann auch lesen können und alles. Und genau, und das will sagen, ich habe quasi 2 Monate halt eben das Spiel stehen gehabt und dann nochmal 8 Monate an den Grafiken gearbeitet, und danach konnte ich auch erstmal keine Pixel-Grafiken mehr sehen, und ich habe mir auch gesagt, ja, war eine schöne Erfahrung, aber ihr könnt mich alle mal, ich werde nie wieder in meinem Leben ein Text-Grafik-Adventure machen.
So, und jetzt kommt eine Doppelfrage. Das ist eine Frage, die mir schon die ganze Zeit auf dem Herzen brennt, und jetzt bin ich so gespannt. Also, ich frage beide, weil die gehören zusammen. Ja. Du hast gerade gesagt, 10 Monate, wenn wir bei dem Spiel bleiben, 10 Monate Arbeit, du hast es auch wunderbar beschrieben, das geht auch an die Substanz, dann hat man auch erstmal keinen Bock mehr. So, und jetzt gehe ich aber, und das ist die erste Frage, auf die itch.io-Seite und sehe, wie es dort einige Spiele machen, deines eben auch. Du kannst dir das Spiel gratis runterladen oder eine Donation eben da lassen. Mit anderen Worten, das Ding ist gratis, du kannst selber den Preis festlegen. Ja. Erste Frage, aber ich stelle gleich noch die zweite. Erste Frage, wie kann das sein? Also so viel Arbeit, also ich finde es ja irgendwie toll, aber so viel Arbeit gratis zur Verfügung stellen, das ist Frage 1. Und fest verbunden, und jetzt wird es quasi richtig abgefahren für all jene, die es noch nicht wussten, gleichzeitig, und das ist wirklich abgefahren, kann man auch sagen, okay, statt mir die Online-Runterladversion zu kaufen, kaufe ich mir die Boxed-Version, denn es stellt sich heraus, in Zusammenarbeit mit Polyplay, eine Herstellerfirma, kann man so sagen, bietest du auch an, deine Spiele, eben auch The Curse of Rabenstein, in der sogenannten Collector's Edition. Da kann man dann wirklich, man kriegt eine richtig schön, ich sehe es hier gerade vor mir im Netz, eine richtig schön gemachte Box, in der verschiedene Datenträger sind, um das Spiel auf verschiedenen Plattformen spielen zu können. Es ist sogar im Fall von Rabenstein eine, ich zitiere, Halskette mit Holzkreuz dabei, es ist ein Handbuch dabei, ein kleines Poster, Sticker und kostet 29 Euro. Und da auch da frage ich mich, also wie kann das sein, warum gibt es das und wie rechnet sich das alles? Also kannst du das mal erklären?
Ja, ich kann das alles erklären. Also zuerst mal, jeder, der in diese Richtung gehen will und denkt, er kann damit Geld machen, von dem Gedanken muss man sich loslösen.
Ja.
Also ist das so? Also ich werde es gleich die Aussage nochmal relativieren, aber grundsätzlich, also man kann da keine Existenz mit aufbauen. Weil den Invest, den du in so ein Spiel steckst, so aufwendig ist, vor allem, wo ich großen Wert drauf lege, ist, dass meine Spiele eine hohe Qualität aufweisen, also keine Bugs. Die Antworten, die du vom Parser bekommst, sind stimmig, ne? Und du kannst unheimlich viele Dinge machen, ne? Zum Beispiel wenn ich bei Blackwood Manor, wenn ich da zum Beispiel schreibe Jump, ne? Das trägt null zu dem Spiel bei, ja, also weil du nirgendwo in dem Spiel springen musst, um irgendwas zu machen, aber es trägt unheimlich zur Immersion bei, dann wird er schreiben, okay, you enjoy a little bit of jumping on the spot, ja, und aber all dieser Polish, der erfordert unheimlich viel Zeit. So, um deine Frage zu beantworten, nee, also man kriegt das sowieso nicht wieder rein und was du auf itch.io siehst, also dass ich sage, hey, ladet es euch gratis herunter und wenn ihr wollt, schickt auch eine Donation. Das hat eigentlich einen Hintergrund der Faulheit, weil ich habe keine Lust, irgendwie nochmal da ein Gewerbe anzumelden und dann da irgendwie noch Steuern abgeben zu müssen. Ne? Wenn es ein Geschenk ist, wenn es eine Donation ist, dann muss ich das nicht. Wenn ich das kommerziell zum Kauf bereitstelle, dann muss ich das. Und da sage ich lieber, hey, ladet es euch runter, genießt es, verbringt ein paar schöne Stunden damit. Und wenn es euch dann gefällt, ja, dann lasst gerne auch mal ein paar Euro da, damit ich arme Sau mir auch mal noch eine Pizza kaufen kann. Ne? Und um es jetzt noch mal zu relativieren, aber wir können gerne mal über ein paar Zahlen sprechen.
Ja?
Ich hatte ja im Dezember 2023, hatte ich ja mein jüngstes Spiel, The Ghost of Blackwood Manor, herausgebracht. Ja. Und auch das nach dem Prinzip, spiel das und wenn es dir gefällt, lass eine Donation da. Und das ist ja ein Horrorspiel, was zur Weihnachtszeit stattfindet. Und ich habe es auch vor Weihnachten publiziert, so damit jeder wirklich eine doppelte Ladung Immersion snuffen kann, ja. Und habe dann entsprechend das eben kostenfrei bereitgestellt. Und du wirst aber lachen. Ich habe dann in diesem Monat, wo es dann rauskam, irgendwie 3.000 Euro an Donations bekommen.
Das, oh, wow.
Ja, das war schon relativ krass. Das Spiel hat sich mittlerweile auch über 50.000 Mal heruntergeladen, um auch nochmal über diese Zahlen zu sprechen. Ich habe schon, was das betrifft, eine sehr große Reichweite international. Ne? Wie gesagt, in Deutschland kennen mich noch nicht so viele. Und also zum Leben reicht's nicht, ne? Aber es ist auch nicht so, dass das, was ich zurückbekomme, jetzt gar nichts ist, ne? Und um nochmal kurz das Ding mit Polyplay zu erläutern, Polyplay, der Sebastian von Polyplay ist der Mann, der hinter der Firma Polyplay steht, ist ein guter Freund von mir, der auch schon seit Jahren alle meine Spiele publiziert und das ist eigentlich eher so ein Retro-Ding, weil viele, die dann eben aus dieser Retro-Szene kommen und dann irgendwie Commodore 64-Version oder so spielen wollen, die hätten am liebsten dann ein Spiel in so einer Originalverpackung, so wie das damals auch war, ja, und dann mit einem echten Datenträger für C64, für Amiga oder für DOS, ja, also sprich eine Diskette. Und das ist genau das, was Polyplay macht. Und du wirst lachen. Mit Polyplay habe ich die Vereinbarung, erstmal der Sebastian, alles, was der da macht, das ist auch für ihn eine Herzenssache. Der wird damit auch nicht reich. Ne? Er versucht immer so einen Grat zu finden zwischen deckt Kosten und ja, ein paar Euro bleiben hängen für mich und für den Autor. Und das war's. Und ich bin dann sogar noch so weit gegangen, dass ich Sebastian gesagt habe, hey, die Einnahmen, die du über die physikalischen Releases meiner Spiele machst, ja, meinen Anteil, sammel den bitte und den kannst du dann für einen guten Zweck donaten. Ja, das heißt also, von dem Channel habe ich gar nichts, aber zumindest die Gewissheit, dass ich die Herzen von Retro-Spielern erfreue und die Gewissheit, dass es irgendwo für einen guten Zweck das Geld eingesetzt wird.
Für die Leute da draußen wirklich nur mal am Rande, aber es ist, ich kannte den Shop nicht vor dieser Recherche hier und der Vorbereitung auf dieses Gespräch und ich bin ganz angetan von dem Angebot, weil man hier wirklich von diesen Boxen, die ich angesprochen habe, alles findet bis hin zu, und das ist der größte Knaller, ich weiß jetzt nicht, wann ich zuletzt diese Packung gesehen habe, Disketten. Unterschiedlich formatige Disketten und ich erkenne die Verpackung aus meiner Kindheit wieder. Es ist ganz abgefahren. Kannst du dir einfach kaufen. Also mal kurz das zu nennen, einfach nur für die Leute da draußen. Random rausgegriffen. 5,25 Zoll Disketten. Wie viel sind da drin? 25, glaube ich. Mhm. Oder? Ich glaube, ja. Kostet 25 Euro. Kann man machen.
Ja, ist in der Tat so. Und da gibt's auch, es gibt nicht viele Firmen, die das noch anbieten und auch nicht so so breit wie ja. Polyplay, ne? Weil ich habe ja, du darfst nicht vergessen, mein aktuelles Spiel The Ghosts of Blackwood Manor, das kam, wenn ich den modernen PC einschließe, kam das auch für über 30 unterschiedliche Systeme und du kannst für jedes dieser Systeme kannst du dir deinen eigenen physikalischen Release bei Polyplay kaufen.
Ja, und du kannst dir kaufen zum Beispiel auch Bücher wie, und das ist ja alles herzallerliebst, ich habe das auch eben erst entdeckt, und zwar das Buch Basic für Tischcomputer für 9 Euro. Mein Gott, es ist wirklich sehr großartig. Okay, ich bin ganz begeistert. Du, ich möchte zum Ende unseres Gesprächs nochmal dein Fachwissen anzapfen, weil mich das auch brennend interessiert. Oh Gott, Entschuldigung, ich war gerade richtig, ich habe gerade gedacht, über mir wird gebohrt, aber es war tatsächlich ein Donnerschlag hier in Hamburg. Richtig erschrocken, um Gottes Willen, mein Herz.
Beides ist nicht gut.
Das eine ist aber besser als das andere, ehrlich gesagt. Okay, genau, und zwar folgendes. Ich wäre nochmal super neugierig, was so dein Eindruck ist, ich sag mal so, Status Quo Text Adventures heute. Wenn man heute so ins moderne Spielregal reingreift, du hast schon so ein bisschen durchscheinen lassen, ich sag mal so eine gewisse vielleicht Unzufriedenheit über die Auswahl, die man heute an modernen Spielen so hat, aber mich würde das mal wirklich interessieren, weil ich komme da auch so ein bisschen zum Beispiel von den von den Point-and-Click-Adventures her, damit beschäftige ich mich mehr und da glauben ja auch viele Menschen, die da nur so im Vorbeigehen draufschauen, naja, da hat sie ja auch nichts mehr getan seit den 90ern und da kann ich nur rufen, also weiter könnte man nicht fehlen, es gibt so viele auch im Indie-Bereich, aber nicht nur Point-and-Click-Adventures, die nicht nur toll sind, sondern die auch, und das wäre auch eine Frage, die ich in deine Richtung wegen der Text-Adventure schieben würde, die auch das Genre auf eine Weise modernisiert haben, wo sie sich haben Dinge einfallen lassen, wo man merkt so, ach guck mal, die sehen vielleicht noch all aus und wie von früher, aber da ist was passiert, da gab es Innovation. Und da frage ich mich, wie guckst du denn da in der Hinsicht auf das Text-Adventure heute?
Ja, genau. Also wenn man die heutige Text-Adventure-Szene verstehen muss, dann muss man dazu sagen, es ist eigentlich ein schlimmes Wort, aber es gibt so zwei Splittergruppen, ne, die das Ganze für sich aufteilen. Es gibt einmal die Gruppe derer, die heute moderne Systeme wie Inform 7 zum Beispiel nutzen, um Interactive Fiction zu schreiben, die auch wirklich sehr contemporary ist. Ne, das sind in der Regel Leute, die so in den frühen 90ern zum Genre gekommen sind und dann da dabei geblieben sind, ne? Und sich mit dieser Szene weiterentwickelt hat. Die war natürlich nach dem großen Niedergang der Adventures in den 90ern, war diese Szene klein, aber im Kern erhalten geblieben und die hat sich sehr stark weiterentwickelt, hat sich auch sehr stark von den alten Spielen distanziert, sprich dass teilweise sind Text-Adventures aus dem Bereich der Szene heute eher so als Kunst teilweise zu verstehen, ne? mit sehr abgefahrenen Geschichten und auch spannenden Konzepten. Und da muss man dann unterscheiden zwischen den sogenannten Parser-Adventures, wo du also wirklich durch Worte und Sätze sagst, was du machen willst und was aber in der Regel in den letzten Jahren in dieser Szene stark am Kommen ist, das sind, ist die sogenannte Choice-Based Fiction, die auf deinem Choose-Your-Own-Adventure-Konzept basiert, was du eingangs mal angesprochen hattest, ja. Und dann gibt's noch die Retro-Szene. Die Retro-Szene, das sind die, die quasi erst so wie ich in den späten 2000ern wieder zu ihren Wurzeln gefunden haben und dann gerne auch eben auf das Genre der Text-Adventures zurückblicken und der was ich halt mit meinen Spielen mache, das ist ein schmaler Grat, weil lustigerweise ich bin so ein Wandler zwischen den Welten. Normalerweise, wenn du Leute siehst, dann sind die entweder in dieser einen Splittergruppe, in dieser Retro-Gruppe oder in der modernen Interactive Fiction unterwegs. Und ich habe es tatsächlich geschafft, vor allem jetzt mit Hibernated und auch mit Ghosts of Blackwood Manor, habe ich es tatsächlich geschafft, dass diese Spiele sowohl die alte Garde ansprechen, als auch die neue moderne Interactive Fiction Szene, die weniger anachronistisch, aber dafür mehr artful ist, ne, um's mal so auf den Punkt zu bringen. Und Ghosts hat tatsächlich jetzt viele Retro Awards gewonnen von den eingängigen Retro Magazinen, die es da noch weltweit gibt. Aber es hat tatsächlich auch den IFDB Award für das beste Adventure in 2023 gewonnen. Sprich, ich bin da so ein Wandler zwischen den Welten, aber es ist wirklich schwierig, weil eigentlich die Spiele nicht immer miteinander, also die können teilweise doch sehr unterschiedlich sein. Wie gesagt, das eine ist mehr Kunst, das andere ist mehr Anachronismus und da muss man für sich selber entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Ich kann aber nur empfehlen, wenn ich noch nie was damit zu tun hatte und dieses sich mit seinem Geist nochmal zurück in das damalige Kinderzimmer versetzen, wenn das nicht so ganz wichtig ist und im Vordergrund, dann würde ich eigentlich eher empfehlen, mal einen Blick in die moderne Szene zu werfen und dann über diese Choice-Based Fiction versuchen, Geschichten zu erleben und seinen Weg da reinzufinden. Und ich kann nur nochmal betonen, es wird sich eine Welt öffnen, die wirklich erstaunlich vivid ist, obwohl es nur geschriebene Worte auf dem Bildschirm sind.
Toll. Wunderschöne Schlussworte. Die nehme ich einfach so und sag dir großes Dankeschön. Die Stunde verging wie im Flug. Ich habe viel gelernt, wirklich über ein Genre, das mich schon viel zu lange fasziniert, ohne dass ich so wirklich reintauche. Und unter anderem deine Spiele ändern und werden das ändern. Also dafür auch nochmal ein großes Dankeschön, wirklich.
Danke ebenso. Es war eine Freude, dabei zu sein.
Das freut mich sehr. Und dann würde ich sagen, ich wink dir zu. Wir hören uns ja bald wieder. Die Leute da draußen werden es mitbekommen. Und ich sage einfach, bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Was für ein tolles Gespräch. Ich habe viel gelernt, durfte viel zuhören und das war vollkommen in Ordnung. So, ich konnte einen schönen Einblick gewinnen in dieses Genre und die modernsten Entwicklungen dahinter und was Stefan Fuchs so macht und treibt. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, die kleine Einladung hier noch, diesen Podcast mit Sternchen und Bewertung zu bewerfen bei Apple Podcasts, bei Spotify und in eurem Herzen. Das wäre ganz großartig, damit noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast hier aufmerksam werden und merken, ey, auch das ist eine Möglichkeit, über Spiele und Spielkultur zu sprechen. Toll, gar nicht so übel, höre ich mir mal an. So, und nun würde ich sagen, ne, wenn wir, ach Quatsch, muss ich anders sagen, wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Außer ihr seid großzügige Supporter, dann hören wir uns schon am Dienstag und am Freitag. Toll, 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 bis dann.